the vasity of that space revenue be looking in kid food conversation. So this is a mere escape to your ground, escape bill. Darum gibt es auch relativ viele Folien hier in diesem Kapitel, es ändert sich nicht wesentlich viel. Das Einzige, was sich hier ändert, ist hier im Sender und Empfänger entsprechend ein anderes Format oder ein Modulationsverfahren einzusetzen. Das heißt, vorher haben wir On-Off-Keying und hier haben wir Binary Phase Shift Keying hier. Also Sender, hier also Empfänger. Die Signale sind natürlich von der Natur her, von der Physik her, die gleichen geblieben. Ähnlich natürlich das Signalflussdiagramm hier, hier wird den Modulator, das heißt, das ist die erste Multiplikation mit dem Träger, hier den Demodulator, das heißt, das ist die zweite Multiplikation mit dem Träger hier, und zwar ganz wichtig, diese beiden Quellen müssen hier gekoppelt werden oder sein, das heißt, die beiden müssen hier synchron sein. Das mache ich hier, wie erreiche ich das? Durch die Trägersynchronisation, die üblicherweise aus dem empfangenen Signal hier im am Ort des Empfängers hier oder im Empfänger hier als Block vorhanden sein muss. So, damit bin ich wieder im Basisband hier, dieser Stelle hier, und da habe ich nichts anderes hier als meinen Basisband-Korrelator. Das heißt, mein Matched-Filter hier für AVGN-Störung. Anschließend habe ich hier wieder den Abtragsvorgang, das heißt, am Ende jeder Symboldauer wird der Wert dem Entscheider zugeführt und der Entscheider trifft dann die Entscheidung, welchen Bit es sich handelt, ob es das 1-Bit oder das 0-Bit war. Der Integrator wird dann wieder zurückgesetzt hier, also Integrate and Dump Konfiguration, die wir hier haben. So, wie schaut hier unser Diagramm, wie ändert sich unser Diagramm hier, ist von On-Off-Keying zu Binary Phase-Shift-Keying, das heißt, wir haben hier unseren Modulator, wir haben hier unser Line-Code oder Impulsformung, die hier relativ einfach ist, indem sie nur eine Lebensdauer sozusagen bekommt, überhaupt eine einfache Impulsform, und der Modulator hier. Das heißt, wir haben hier unser Diagramm, wir haben eine bipolare Struktur, das heißt, unser S0 und unser S1 sind diese beiden Signalpunkte, die gegen gleichen Richtungen hier liegen, wo in der Mitte hier die Q-Achse liegt. Das heißt, wir haben gleiche Entfernung für S1 und gleiche Entfernung hier für S0. Für On-Off-Keying hatten wir hier den Träger auf 0 gelegt. Das heißt, während der logische 0 hier übertragen wurde, wurde der Träger ausgeschaltet. Hier haben wir eine andere Zuordnung hier, das heißt, da haben wir den Träger und hier haben wir eine 180 Grad gedrehte Version hier dieses Trägers, symbolisiert durch das S0. Ganz formal angeschrieben, das heißt, die S0 und S1 mappen sich auf irgendwelche Kurvenformen. Hier verwenden wir No Return to Zero Kurvenformen, das heißt, auf D0 und auf D1. Das heißt, das ist hier sozusagen unsere D0 Kurvenform und das ist unsere D1 Kurvenform. Diese D0 und D1 Kurvenformen sind beschrieben hier ganz formal mit der Rechteckfunktion. Die Rechteckfunktion bezeichne ich hier mit P. Im Buch von Globergrant ist immer mit dem großen Pi dargestellt hier, um die rechteckige Kurvenform anzudeuten. Das heißt, T hier bezogen auf T0. Das heißt, T0 ist die Dauer hier, wo dieser rechteckige Impuls, die Ausdehnung dieses rechteckigen Impulses symbolisiert hier. Einmal positiv, einmal negativ. Das heißt, ich kann das hier ein bisschen kompakter schreiben hier. Meine DI von T entsprechen dann diesen SIs hier. Das heißt, das ist plus 1, das ist minus 1. Das heißt, ich kann das hier vorne hinschreiben und erhalte automatisch dann die richtige Kurvenform, die hier anliegt. Und zwar immer im Intervall hier, bleibt sie gleich hier zwischen 0 und T0. Das heißt, innerhalb einer Symboldauer. So, das sind die Kurvenformen, die hier verbunden sind oder gekoppelt sind mit diesem Phasendiagramm hier, und der Modulator hier entspricht hier, der empfängt diese Kurvenform D von T, jetzt ein ganz allgemeines Zeitsignal geschrieben, was immer für ein Symbol da momentan damit verbunden ist, hier multipliziert mit dem Trägersignal, und das ist unser Bandpassmoduliertes Signal. Und zwar unser Binary Phase Shift Keyed Trägersignal hier. So, zur Basisbandsignalverarbeitung hier, die Zuordnung war bei uns eine relativ einfache, das heißt, wir haben hier Line Coding sehr einfach betrieben, das ist BI auf SI umgesetzt, ist lediglich hier eine Umsetzung von 1 und 0 auf plus 1 und auf minus 1 hier. Und diese D1 und D0 repräsentieren hier einen positiven Impuls oder entsprechend einen negativen rechteckigen Impuls hier über eine oder der Ausdehnung des Symboldauer T0. Das da haben wir hier eine zeitabhängige Größe, hier haben wir Zustände, das heißt Phasendiagramme. Damit kann ich das gleiche Diagramm, das gleiche nicht, aber so etwas Ähnliches hier zeichnen, wie ich hier für On-Off-Key gezeichnet habe. Es ist lediglich hier, wo das Null-Symbol vorkommt, hier auch entsprechend dann hier das Null, nur der Wert Null von On-Off-Key zu ersetzen mit dem um 180 Grad gedrehten Träger hier, wie es für das 1-Symbol hier stattfindet. Das heißt, man nimmt es einfach, dreht es um und dann hat man hier diese 180 Grad Phasensprünge drin. Ja, diese 180 Grad Phasensprünge deuten an, dass hier ein Symbolwechsel stattfindet. Das heißt, es wäre zum Beispiel 1, 0, 1, 1, 0 hier. Was ist bemerkenswert hier im Vergleich zu On-Off-Key? Bemerkenswert ist hier dieser Kommentar hier, das heißt, ich habe hier konstante einhüllende. Ja, das heißt, ich kann hier dieses Signal natürlich mit einhüllenden Demodulation nicht detektieren. Ja, das ist der Unterschied zu On-Off-Key. Daher hat On-Off-Key auch Binary Amplitude Shift Key geheißen. Das heißt, es hat wirklich Änderungen in der Amplitude gegeben, wenn sich die Information geändert hat. Ja, hier können wir mit konstante einhüllende wenig machen. Der Ausdruck konstante Einhüllende oder der Faktum konstante Einhüllende hat aber eine andere, angenehmere Möglichkeit, wenn man hier zur schaltungstechnischen Realisierung geht. Das heißt, wir brauchen ja üblicherweise Leistungsverstärker hier, als Endverstärker hier, bevor wir auf den Kanal gehen. Wenn wir da zum Beispiel Funkübertragung hernehmen möchten, dann ist es eine bessere Eigenschaft hier, oder On-Off-Keying ist eine schlechtere Kurvenform, als hier Binary Phase-Shift-Keying hier mit den Leistungsverstärker. Das Einzige, was ich noch wirklich fordert, sind diese 180 Grad Phasensprünge. Da werden wir dann später auch noch sehen, wie wir Ihnen hier ein bisschen helfen können. Ja? Das heißt, konstante Einhüllung, da ist immer eine günstige Kurvenform hier für die Leistungsverstärker. Ja, formal kann man das alles hinschreiben, hier mit SI, mit 1 und minus 1 Volt, wenn Sie das so betrachten wollen, damit haben wir das auch hier, dieses SI plus minus, das ist ja immer hier diese 180 Grad Phasendrehungen drin. Geht natürlich nur hier, weil es 180 Grad Phasensprünge sind. Ja, damit kann ich mit plus und minus ganz einfach diese Phasenänderungen berücksichtigen. Wenn ich andere Phasenänderungen habe, zum Beispiel von 90 Grad, geht das nicht mehr so einfach. Wir sehen auch hier, ich habe lediglich über die I-Achse benutzt, also die In-Phase-Achse, ich habe bis jetzt nicht die Q-Phase benutzt, also diese Q-Achse hier drinnen. Das heißt, es hat sich alles auf einer Achse abgespielt. Ja? Das heißt, entweder waren wir hier bei On-Off-Keying, waren es diese beiden Punkte, oder hier sind es jetzt eben diese beiden Punkte hier. Und daher genügt eine kohärente Referenz hier für die Demodulation, das heißt, eine kosinusförmige, die halt mit dieser Schwingung hier in dieser Achse verbunden ist, ich brauche keine Sinuskomponente dazu. Zur Demodulation kommen wir dann gleich, wie man diese Signale demoduliert. Jetzt sind wir momentan einmal bei der Modulation. Ja? Aber wichtig hier war der Unterschied zwischen On-Off-Keying und Binary Phase-Shift-Keying, ich habe hier konstante Einhüllende. Ja? Ich hoffe, dass Sie hier jetzt den Unterschied auch erkennen können, dass ich hier, so wie wir das vorher bei dem Einhüllendetektor gesagt haben, das heißt, ich kann die Information, der Einhüllendetektor liefert am Ausgang etwas, was proportional der Amplitude ist. Ja, was proportional der Amplitude ist, wenn ich hier konstante Einhüllende habe, ist immer das Gleiche. Daher gibt es keine Änderung als Abbild der Information, die damit verbunden ist. So, meine Spektren sind sehr ähnlich, das heißt, da hat sich nichts geändert, ob das On-Off-Keying ist oder Binary Phase-Shift-Keying ist. Ich erhalte hier den gleichen spektralen Verlauf, die gleiche spektrale Verteilung hier für das Basisbandsignal und dann entsprechend natürlich hier für das Bandpass-Signal hier drinnen. So, wie schaut das Spektrum aus, wenn man sich das zeichnet und plottet? Ich habe das hier zum Beispiel für eine Bitrate ist 1 durch die 0. Die Symbolrate ist selbstverständlich auch 1 durch die 0. Ich habe ja nur zwei Symbole hier. Ich habe hier eine Mittenfrequenz gewählt von 10 durch T0 und ich erhalte natürlich eine Bandbreite, die hier dann entsprechend, wenn ich mir das anschaue, 2-mal durch T0 ist. Ja, das heißt, ich habe hier das leistungsdichte Spektrum einmal hier linear aufgetragen und hier einmal in dB aufgetragen. Und Sie sehen, das Maximum habe ich hier auf 0 dB gelegt hier, das heißt, ich kann hier den Unterschied ablesen, in etwa von minus 13 dB zur ersten Nebenkeule. Ja, das ist hier die Hauptkeule, da, das ist das große hier, das ist also die erste Nebenkeule. Das heißt, die Unterdrückung der ersten Nebenkeule hier für dieses Modulationsformat führt no return to zero, das heißt, der konstante Angle, wenn du für den Träger da drinnen, also spektraler Shape nicht vorhanden, wenn Sie so wollen, ist hier 13 dB unter dem Maximalwert. Wenn ich hier keine rechteckige Kurvenform verwende, sondern ein bisschen eine andere, dann kann ich natürlich hier schneller abfallen zu Nachbarkanälen hin. Sie müssen sich vorstellen, für eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung, wo ich der Einzige bin und rundherum im Frequenzspektrum niemand angesiedelt ist, spielt das relativ wenig Rolle. Wenn ich aber hier zum Beispiel frequenzmäßig mehrere Teilnehmer staffeln möchte, hier hintereinander, dann interessiert mich sehr wohl, wie schnell das Spektrum eines Teilnehmers abging, weil das Spektrum dann natürlich in den anderen Bereich, Frequenzbereich des nächsten Teilnehmers hineinlag. Das heißt, das Abnehmen dieses Spektrums, wir wollen hier ja damit eine so schnell als möglich auf Null gehen. Ja. Ich schaue hier bei dieser Teilung hier relativ schnell aus, ja, sagt man, okay, da ist ja eh nichts im Wesentlichen, viel da drinnen. Das stimmt auch im Großen und Ganzen, wenn man sich aber hier in dB aufträgt, und dB ist ja dieser verzerrte Maßstab, wenn Sie zwischen 0 und 1 liegen, dann geht es relativ schnell hier nach unten, hat eine sehr steile Tangente, und damit können Sie den kleinen Bereich hier zwischen 0 und 1, und speziell in dem Bereich, wenn es auf 0 geht, sehr groß herauszeichnen. Ja, das heißt, wir sind da minus 13 dB drunter, und da sind wir also minus 17 oder so drunter. So, entscheidend für dieses Diagramm, warum ich es hier bringe oder zeichne, ist, hier haben wir die Mittenfrequenz 10, hier die normierte Darstellung f mal t0 und die Bandbreite. Und zwar die Nullstellenbandbreite, das heißt dort, wo die ersten beiden Dinge hier da auf 0 gehen. Das bedeutet hier, hier haben wir einen Abstand von 2, das heißt die Bandbreite ist 2 mal durch die Symboldauer. Ja, das heißt, die Nullstellenbandbreite ist 2 mal durch die 0. Das heißt, wir haben hier Bitdauer und Symboldauer natürlich gleich, da die Bits zugleich auch den Symbolen entsprechen. Hier ist ein bisschen größer herausgezeichnet. Wichtiges Symbolrate ist Bitrate, das heißt hier in Raten ausgedrückt, tut man sich vielleicht ein bisschen leichter, braucht nicht immer 1 durch die 0 schreiben. Das heißt, wir haben hier F0, hier F0 plus RS und hier F0 minus RS. Ja. Bei solchen Spektren ist es immer günstig, hier mit der Symbolrate oder der Bitrate entsprechend hier die Frequenzachse hier, vor allem sie in normierter Darstellung ist, hier zu skalieren. Das heißt, wir sind hier 13 dB drunter und das ist sozusagen die spektrale Verteilung dieses trägermodulierten Signals hier für Binary Phase Shift Keying. Einer der, in den letzten 40, 50 Jahren einer der beliebtesten Modulationsformate. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen komplexere, auch zu relativ günstigen Preisen, aber das Binary Phase Shift Keying ist sehr oft eingesetzt worden und sehr viel eingesetzt worden, weil natürlich auch die Bitfehlerwahrscheinlichkeit relativ günstig liegt, ja, effizient liegt, günstig zu bauen ist, lediglich das Synchronisieren und die Bitunsicherheit, also die, ob es 1 oder 0 ist, werden wir dann später noch auflösen, dann war ein kleines Problem, aber das, auch das hat man gelöst. So, was bedeutet das hier in unserem Phasendiagramm? Wir haben wieder Ausgangssituation Bits, hier Endsituation, hier Symbole und hier wieder ausgedrückt hier mit der Kurvenform, das heißt der Zeitverlauf hier. Ja, genauso wie wir das dargestellt haben für On-Off-Key. Auch hier hat sich nichts geändert in der Struktur des Demodulator, Down-Conversion und so weiter. Das heißt, wir haben hier den Demodulator in der Form, indem wir hier wieder phasenrichtig hier unseren Cosinus zusetzen mit der Trägerfrequenz, der hier oszilliert, und hier wieder unser Matched-Filter eingebaut und dann entsprechend den Entscheider, um hier unsere Symbole oder Bit-Entscheidungen treten zu können. Das heißt, von der Struktur her wieder on-off gehen und primary feed shift key, hat sich hier nicht viel geändert. So, sehr wohl aber hier bei der Performance-Analyse. Das heißt, die Performance-Analyse, kohärente Detektion, wichtig ist wieder SNR zum Entscheidungszeitpunkt hier. Ich verwende zwei Korrelatoren, einen für das M-Symbol, einen für das Null-Symbol. Hier könnt ihr natürlich hier in dem Sinne auch mit einem Korrelator arbeiten. Das ist ziemlich gleich hier. Das heißt, ich habe hier die meine Entscheidungsvariablen, wenn das 1-Symbol gesendet wurde, als K mal E1, und wenn das 0-Symbol gesendet wurde, habe ich dann entsprechend hier ein negatives Vorzeichen, K mal E0. Und wenn jetzt die Pulsform für das 1-Symbol und für das 0-Symbol gleich ist, gleiche Gestalt hat, hier dann sind natürlich E1 und E0 auch gleich. Das heißt, für gleiche Energien kann ich hier ansetzen, einmal E0 und E1 ist eine bestimmte Energie E, und dann habe ich hier das Delta V natürlich, habe ich hier drinnen K mal E1 plus E2, da ist das Minus drinnen, da habe ich hier auch das Minus gebraucht, also aufpassen hier, im Wesentlichen das Delta V entspricht natürlich dann der doppelten Ausdehnung hier von E1 und E2, das heißt mein Delta V und entsprechend mein Sigma N ist genauso wie wir das vorher hatten, der Impuls. Das 1-Symbol hat sich ja nicht geändert, und entsprechend auch für das 0-Symbol, das heißt, wir haben hier K² mal E mal N0 halbe drinnen stehen. So, mein SNR ist wieder Delta V² durch Sigma N² und Sie sehen hier haben wir das doppelte Wert stehen. Bei On-Off-Keying hatten wir 2 mal E1 durch N0 und hier haben wir 4 mal E durch N0. Das heißt, unser SNR ist hier doppelt so groß geworden. Wunder, wir übertragen ja auch Energie während des Null-Symbols, was wir vorher nicht hatten. Daher darf uns das nicht besonders verwundern. So, wir haben hier unsere kurzen Formen wieder, E1 und E0. Wir haben beide als gleich angenommen hier, also keine Amplitudenveränderungen, keine Frequenzveränderungen oder sonstige Dinge durchgeführt, lediglich eine andere Anfangsphase über das Symbol betrachtet. An der Energie ändert sich da nichts. Da hier die Quadrieoperation dazwischen liegt, das heißt der Mittelwert der Energie entspricht praktisch der Energie eines solchen Symbols. Ja, da beide Energien ja gleich sind, ist es egal, welches ich hier hernehme. Ich kann wieder mit dem RMS-Wert arbeiten, das heißt A durch Wurzel 2, ich habe hier sinusförmige Vorgänge hier bei den Trägersignalen und damit kann ich wieder die Energie hier als den quadrierten Wert des RMS-Wertes herannehmen, multiplizieren mit der Symboldauer. So, Carrier to Noise Ratio, das läuft alles nach demselben Schema ab, außer mit dem Sachverhalt, dass eben jetzt das Null-Symbol eine Kurvenform besitzt und auch eine Energie besitzt. Das heißt, wieder für die üblichsten Impulse, T0 mal D ist bei 1, erhalte ich mein Carrier to Noise Ratio als den Erwartungswert der Energien durch N0. Genauso wie wir das vorher hatten, natürlich nicht verwunderlich hier. Nur da der Erwartungswert der Energie ist natürlich doppelt so groß jetzt, als wie für On-Off-Key. Also das ist der Unterschied. Aber die allgemeine Formel muss natürlich die gleiche sein. So, hier eingesetzt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeiten Delta V durch Sigma N. Ich beginne immer hier bei der allgemeinen Formel. Wir wissen von der Basisbandmodulation her, wenn wir das Delta V und das Sigma N ausdrücken mit dem SNR, dann haben wir 2 mal Wurzel SNR. Bei On-Off-Key hatten wir Wurzel aus 2 mal SNR drinnen steht, daher da ist der ganze Unterschied hier drinnen begründet und damit kann ich das ganz normal durchrechnen hier und ich erhalte hier gerade der 2er Filter, der ist da drinnen, als T0 mal B mal Carrier to Noise Ratio. Ja, das Carrier to Noise Ratio wird immer multipliziert mit dem Zeitbandbreiteprodukt. Man bezeichnet hier das Binary Phase Shift Key auch als Phase Reversal Key. Ja, Phase Reversal Key ist vielleicht ein richtigerer oder besserer Ausdruck hier, weil es genau zum Ausdruck bringt, dass es 180 Grad Phasensprünge gibt. Binary Phase Shift Key heißt eigentlich nicht oder impliziert nicht wirklich, dass es 180 Grad Phasensprünge sein müsste. Ja? Phase Reversal Key ist eindeutig, ja? Das sind 180 Grad Phasensprünge. Das ist natürlich sehr naheliegend. Wir sehen auch hier, dass das SNR für Binary Phase Shift Key dem doppelten Wert entspricht hier für On-Off-Key. Korrespondieren natürlich, weil hier doppelt so viel Energie übertragen wird, auch mit dem Null-Symbol. Ja. So. inkohärente Detektion, binary phase shifting ist keine inkohärente Detektion mit einem Korrelator möglich, in dem Sinne, warum? Ich bin auf einer Achse, ich bin auf der I-Achse, ja, und damit habe ich da das Problem mit einem Korrelator, weil ich nicht unterscheiden kann, welcher dann irgendwelche Funktionen übernimmt. Ja, das heißt, inkohärente Detektion hier, ich brauche hier die Phase, ja, die 180 Grad muss ich auflösen können. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich natürlich nichts detektieren. Die inkohärente Detektion für On-Off-Keying habe ich dadurch erreicht, dass ich natürlich in der Amplitude eine andere Information habe. Hier habe ich aber konstante Einhüllungen, das heißt, ich brauche die Phaseninformation und daher eine kohärente Detektionsmöglichkeit. So, wie schaut hier die Bitfehlerwahrscheinlichkeit aus? Ich habe hier das SNR in die B aufgetragen und mir nach der Formel eben die Bitfehlerwahrscheinlichkeit berechnet. Rot ist die theoretische Kurve hier und diese blauen Punkte hier oder Kreise hier sind von Simulationen herrührend, die ich für eine andere, die ich für die Basisbahnsimulation auch gemacht habe und nur adaptiert habe für diese Simulation hier. Und Sie sehen hier als Wert immer bestimmte Größe bei 10 hoch minus 3, liegen wir in etwa hier bei 5 dB und SNR. Ja, und das ist vielleicht ein charakteristischer Wert hier, den Sie hier heranziehen können. So, Trägersynchronisation. Wie gesagt, Trägersynchronisation ist ein sehr interessantes, spannendes Kapitel und hier leider Zeitgründen nicht sehr ausführlich behandelt. Das heißt, Definition Trägersynchronisation, welche Funktionalitäten muss ich erreichen? Ich brauche einmal, muss einmal einen Träger erzeugen beim Empfänger. Ja, das heißt, wir müssen den erzeugen und wir erzeugen ihn aus dem empfangenen Signal. Er muss natürlich in der Frequenz die gleiche Frequenz liefern, als wie die, mit der moduliert wurde. Dann brauchen wir natürlich die Trägerphase, wenn wir kohärent modulieren wollen. Das heißt, einen Gleichlauf zwischen dem empfangenen Träger, also der Träger, der im empfangenen Signal enthalten ist, und dem lokal erzeugten Träger. Ja, wenn Sie sich, was ein Gleichlauf, das ist relativ einfach zum Forschen, dass Sie zwei Züge haben und die zwei Züge parallel laufen oder parallel fahren und Sie schauen so von der Seite drauf und Sie bei den Fenstern, so immer an die Fenster so kommen, durchschauen können, dann sind die im Gleichlauf, also synchron. Damit dann, das heißt, auch hier müssen wir schauen, dass die beiden Wellenzüge und die beiden Phasen, die beiden rotierenden Zeiger mit gleicher Geschwindigkeit und gleicher Anfangslage hier rotieren. Für kohärente Detektionen ist natürlich noch die Phase notwendig. Ja, das heißt, uns auch wirklich die Phase. Wir wollen generell eine Trägerrückgewinnung aus dem empfangenen Signal haben. Das bedeutet aber, das empfangene Signal wurde ja am Kanal von der Amplitude her ein bisschen verformt durch die Störungen. Das heißt, die Trägerrückgewinnung ist sehr stark abhängig vom herrschenden SNR, das heißt von der herrschenden Störleistung, die hier additiv am Kanal zugefügt wurde. Wenn das in einem bestimmten Wertebereich liegt, üblicherweise zwischen 10 und 20 dB, hier positives natürlich, dann habe ich in der Regel keine großen Probleme hier bei der Trägersynchronisation. Das kann ich relativ gut hier ausführen. Aufgrund der Störungen kommt es aber zu Störungen in den Nulldurchgängen, wenn die Symbole sich ändern oder auch hier der Schwingung hier, der Träger ausführt, das heißt, ich bekomme einen leichten Jitter hier drauf auf mein lokal erzeugtes Signal. Beim Großen und Ganzen, bei relativ guten SNR, sollte das kein Problem sein. So, wie können wir generell diesen Träger erzeugen? Es gibt mehrere Möglichkeiten hier. Wir können durch eine nichtlineare Operation hier aus der konstanten Einhüllende uns eine, durch Quadrieren hier eine Trägerkomponente erzeugen. Das heißt, an einer bestimmten Frequenz eine Spektrallinie erzeugen und können diese Spektrallinie benutzen, zum Beispiel hier für eine PLL, um diese PLL locken zu lassen und dann der PLL enthält einen Teiler auf 1 zu 2 herunter und damit habe ich dann auch wieder die richtige Frequenz hier drinnen. Ja, das heißt, entweder ist ein Restträger vorhanden oder wenn kein Restträger vorhanden ist, so wie hier für Binary Phase Shift Key, dann kann ich mir durch eine nichtlineare Operation quadrieren oder betragsbilden hier einen entsprechenden Träger an einer bestimmten Stelle erzeugen. So, die Simulationen, die haben wir schon im vorhergehenden Kapitel durchgeführt. Das ist hier die einzige, die übrig bleibt. So, ein paar Worte noch zur Phasenunsicherheit. Das Problem ist, wo ist links und wo ist rechts in dem Sinne. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, hier diese Unsicherheit zu beseitigen. Ob es 1 oder 0 ist oder ob es ein invertiertes Muster davon ist. Die eine Variante ist, ich benutze eine Präambel. Das heißt, die Präambel hat eine bestimmte Abfolge an Bits. Dann weiß ich genau, wenn ich diese Präambel in dieser Abfolge halte, dann habe ich die richtige Phase. Wenn sie invertiert erscheint, dann muss ich entsprechend auch meine Bits invertieren. Ja? Oder ich kann es umgehen hier, indem ich differenzielles Phase-Shift-Keying hier betreibe. Das heißt, ich bilde mir eine Referenz immer vom vorhergehenden Symbol. Das heißt, differenzielles Phase-Shift-Keying ist relativ einfach zu erzeugen, einfach zu machen, hat lediglich den Nachteil, dass ich dadurch auch ein bis 2 dB an SNR verliere durch diese Operation, das ja eine inkohärente Operation ist hier und ein Einbuß an der Bitfehlerwahrscheinlichkeit erleide. Das heißt, die Variante hier mit der Präambel ist sicherlich die effizientere. Wenn es sich nicht um Burst-Kommunikation handelt, dass ich sehr oft diese Präambel detektieren muss, sondern wenn die Übertragung relativ lang andauert, dann ist es besser, mit Präambel zu arbeiten, also mit differenziellem Phasensprungverfahren hier. So, die dritte Basisart hier ist Binary Frequency Shift Keying, das heißt, für binär umgesetzt ist auch die andere Möglichkeit, einen Träger die Information aufzuprägen, nämlich auf die Frequenz. Ja, das heißt, ich habe einen Träger, wo die Frequenz sich von Symbol zu Symbol ändert. Ja, für das 1-Symbol und für das 0-Symbol habe ich zwei unterschiedliche Frequenzen, die hier dieses darstellen. Ich verfolge wieder diese Struktur hier, Architektur, Modulator, Signale, Phasendiagramm, Spektren und so weiter. So, die Architektur schaut wieder gleich aus wie die andere, das heißt für alle binären Formate schaut die relativ gleich aus, das heißt wir haben hier lediglich Binary Frequency Shift Key, wie wir es drinnen stehen, im Sender und Empfänger. Das ist die Bedeutung der Signale an den einzelnen Stellen ist gleich geblieben. So, auch hier ist gleich geblieben, hier, wie ich die Bits auf Symbole umsetze, lediglich hier an der Darstellung hier an der Zeitverläufe hat sich etwas geändert. Das heißt, ich bilde meine Information hier für S1 auf F1 ab und entsprechend für hier auf F2 für S0. Ja, ich kann F0 nicht mehr nehmen, weil ich F0 hier für den Träger verwendet habe, sonst könnte man das ein bisschen konsistenter halten. Das ist die Zuordnung der Symbole, habe ich hier zwei verschiedene Frequenzen. So, wie schaut das im Wesentlichen aus? Symbolisch kann ich mir das vorstellen, hier, dass meine Datenbits hier 1 und 0, dann 2 1 und 0, zum Beispiel hier umschalten würden hier zwischen zwei verschiedenen Trägersignalen, ja, die unterschiedliche Frequenz haben. Für das 1-Symbol habe ich eine Frequenz F1 und für das 0-Symbol habe ich eine Frequenz F2. Ja, das heißt, ich habe hier etwas kontinuierliche Übergänge hier an den einzelnen Stellen, aber natürlich hier die Frequenz da drinnen ist eine andere. Das heißt, meine beiden Trägersignale sind gegeben durch Cosinus-Schwingungen, die einmal mit F1 und einmal mit F2 geprägt sind. So, hier, wie schaut es bei den Spektren aus? Bei den Spektren schaut es so aus, dass ich hier, dadurch, dass ich jetzt da zwei Frequenzen habe, die mir meine Information repräsentieren, muss ich natürlich eine andere Bandbreite ergeben. Ja, die Bandbreite ist definiert als die kleinste interessierende Frequenz bis zur höchsten interessierenden Frequenz. Ja. Das heißt, wenn ich zwei Frequenzen hier symbolisch anordne, hier, mit den entsprechenden Spektren, dann habe ich hier natürlich die erste Nullstelle und hier habe ich die letzte Nullstelle, die für die Bandbreite relevant sind. Das heißt, ich kann mir hier so etwas Ähnliches wie eine Trägerfrequenz hier festlegen, indem ich mich hier in die Mitte setze. Das heißt, die Mitte ist dadurch charakterisiert, dass ich hier ganz einfach vom Basisband her 1 durch die 0 hier drinnen habe oder F0 da drinnen habe. Das heißt, ich habe hier einen Frequenzabstand F0, der nicht quasi vom Maximum bis zur ersten Nebenkeule. Hier habe ich genau den gleichen Abstand hier, weil ich hier auch das gleiche Format hier verwende. und da in der Mitte, das teile ich hier auf auf 2 mal Delta F. Ja, das heißt, ich kann mir hier sozusagen eine Mittenfrequenz hier angeben, hier in der Mitte dieser Bandbreite liegt, die halt dann entsprechend aufgrund dieser Zusammenstellung dann gegeben ist. Das heißt, die Bandbreite ist sehr einfach durch Auszählen hier, durch Zusammensetzen der einzelnen Strecken hier, 2 mal F0 plus 2 mal Delta F wird gegeben. Die Symbolrate hier, die sehe ich natürlich da, das ist ein für eins ein Symbol da. Im Basisband sieht man es natürlich noch eindeutiger hier, ist F0 ist 1 durch T0. Die Mittenfrequenz hier ist dann sozusagen der Mittelwert hier, F1 plus F2 halbe und das Delta F kann ich mir auch ausrechnen, ist dann natürlich der Abstand oder halbieren. Ja, das heißt, man sieht hier durch die Konstruktion schon, ich kann mir dieses System zusammengesetzt vorstellen als Überlagerung zweier On-Off-Keying-Systeme. Wobei das eine On-Off-Keying-System die Frequenz F1 verwendet und das andere On-Off-Keying-System die Frequenz F2 verwendet. Ja, kann ich mir hier so als Überlagerung vorstellen. Ich habe es auch wirklich hier so gezeichnet. Das ist nicht ganz richtig, aber fast richtig hier. Ich habe aufgehört hier zu zeichnen, es geht natürlich hier weiter. Sie sehen hier, ich habe 2 On-Off-Keying-Systeme hier genommen. Sie sehen blau eingezeichnet halt hier. Ist das eine, das ist das große dort und das ist das kleine. Und von dem daher kommen ist das das große und das dort das kleine. Das heißt, durch Addition habe ich in etwa eine gute Näherung hier für dieses Spektrum erhalten. Das heißt, das ist meine Frequenz F1, meine Frequenz F2, da habe ich meine Bandbreite und rot ist die Summenkurve, die hier dargestellt wird. Das heißt, mein F1 ist 8-mal hier die Symboldauer, das heißt, ich bin hier F1 irgendwo bei einem Wert von 8, F2 habe ich hier 15 gesetzt, das heißt, mein F0 ist dann hier 11,5, das liegt da in der Mitte hier, und mein Delta F dann entsprechend wird einfach hier ausgerechnet, was sich für diese Werte ergibt. Delta F 3,5 und die Bandbreite ist hier 9-mal die Symbolrate. Ja, Sie sehen schon, aufgrund dieses Wertes hier, die Bandbreite ist im Vergleich zu den anderen Systemen, zumindest für diese Angaben hier, relativ groß. Die Frage, die sich natürlich erhebt, die wir dann in weiterer Folge auch klären werden, ist, wie weit kann ich die zusammenrücken, damit ich mit weniger Bandbreite auskomme, ohne dass ich Probleme beim Detektieren habe zwischen den Frequenzen F1 und F2. Die Lösung oder die Antwort gibt uns natürlich die Orthogonalitätsrelation oder die Korrelationsfunktion. So, wie schaut das Bandpass-Signal hier aus? Das leistungsdichte Spektrum hier in linearer Teilung hier sehen Sie, viel besser ist es hier wieder in dB. Sie sehen hier natürlich ungleiche Höhen hier. Hier haben wir die minus 13 dB wieder hier und hier haben wir natürlich mehr, weil es da zu Überlagerungen dazwischen kommt. Ja. Je weiter ich die zusammenrücke, umso weiter rutschen die natürlich hier nach oben. Ja, das heißt, hier war von der Struktur her On-Off-Keying, Binary, Phase-Shift-Keying nichts geändert. Das heißt, die Nebenkolbenunterdrückung habe ich hier wieder auf minus 13 dB. Da geht es natürlich auch noch weiter. Ja. So, Demodulation und Detektion von Binary Frequency Shift Key Signal, das heißt kohärent hier mit einer BLL zum Beispiel. Üblicherweise demoduliert man aber BFSK-Signale nicht kohärent. Ja, das heißt, man verwendet einen dieser beiden Strukturen hier, entweder den Hüllkurvendetektor oder den Quadraturdetektor, wobei der Quadraturdetektor den Vorzug bekommt. Für kohärente Detektion haben wir hier unser Eingangssignal, das entsprechend die Frequenz F1 oder F2 erhalten kann. Das heißt, hier haben wir einen VCO drinnen, also einen Voltage Controlled Oscillator, der hier eine Frequenz F1 erzeugt, der hier eine Frequenz F2 multipliziert ist. Das heißt, ich fische mir aus diesem Signal hier das heraus, das zur Frequenz F1 gehört, hier entsprechend das F2 und ich kann dann durch Differenzbildung und Abtasten hier entsprechend meine Information, mein 1-Bit oder mein 0-Bit entsprechend wiedergewinnen. Das heißt, ich habe hier einen F1-Kanal definiert, ich habe hier sozusagen einen F2-Kanal definiert, so wie wir das vorher hatten, und entsprechend halt dann für die I- und Q-Komponenten der einzelnen Signale. So, die Frage ist, die es zu klären gibt, wie weit kann ich jetzt zusammenrücken, wie klein kann ich das Delta F machen hier? Die Antwort bekommen wir hier über die Orthogonalitätsbedingung. Das heißt, im Produkt zweier Funktionen integriert über das Intervall, wo die Funktionen definiert sind, das muss 0 sein. Das heißt, für binäre Symbole ein kohärentes BFSK sind dann orthogonal, wenn hier ein Wert von 0 auftritt. Das heißt, unsere Entscheidungsvariablen sind dann gekoppelt mit dem Endsymbol hier K mal E, das heißt die Energie, die in der Frequenz F einsteckt, und hier entsprechend minus K mal E in die Energie, die hier in F2 drinnen steckt. Das heißt, unser Delta V ist dann 2 mal K mal E, wobei das K nur eine Anpassung hier der mal mehr Richtung machen immer. Schlechtes Omen. Ja, das heißt, die Symbol Error Probability oder die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit für kohärentes orthogonales FSK, das heißt, ich habe hier meine beiden Kanäle F1 und F2, ich habe hier eine reine Störung angesetzt. Ja, das heißt, ich habe hier eine Störungsanalyse für ein bestimmtes N0. N0 ist die spektrale Leistungsdichte der Störung für ABGN, ist eine Konstante. Das heißt, da hinten, was da rauskommt, ist natürlich das Sigma x Quadrat, das heißt, das habe ich hier Mittelwertfreiheit vorausgesetzt, das heißt, ich habe hier die Varianz stehen und ich habe hier die Varianz stehen. Sie haben beide gleich starke Ausdrücke, das heißt, das ist die Störleistung im F1-Kanal, das ist die Störleistung im F2-Kanal und Sie sehen sofort hier, das heißt, die Varianzen werden addiert hier, egal wie immer hier das Vorzeichen ist, das heißt, ich habe hier die Varianzen addiert, das heißt, ich habe hier doppelt so viel Störleistung eingefangen, als wie in einem anderen Signal hier. Das heißt, für zwei Kanalstruktur, F1 und F2, im Vergleich zu der zwei Kanalstruktur für Binary Phase Shift Key, habe ich hier die doppelte Störleistung drinnen. Das heißt, ich bin von der Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier auf dem Niveau der Bitfehlerwahrscheinlichkeit für On-Off Key. Ja, das heißt, bei On-Off Key fehlt mir die Energie von einem Signal. Hier fehlt mir zwar nicht die Energie von einem Signal, aber dafür habe ich die doppelte Störleistung bekommen. Ja. Das ist von der Wirkung her für die Entscheidung das Gleiche. Wenn ich das hier wieder ansetze mit meiner allgemeinen Formel Delta V durch Sigma N, dann habe ich hier mein Sigma N, mein Delta V, wenn ich das einsetze, sehe ich sofort aus dieser Gleichung der Formel hier für die On-Off-Key hier entspricht. Die Erklärung ist relativ einfach und sehr plausibel. Noch einmal, es fehlt mir bei On-Off-Key die eine Energie des Nullsignals, hier fehlt sie mir nicht. Aber dafür habe ich die doppelte Störung damit bekommen, das Verhältnis ist gleich geblieben. Ja. So, der Vergleich der Fehlerwahrscheinlichkeit für kohärente Bandpassmodulationen, das ist nichts anderes als eine Zusammenstellung hier der bereits besprochenen, also On-Off-Keying, BFSK, Phase-Reversal-Keying und einfach mit einer Tabelle hier zusammengestellt der Formate, die wir hier dieser Vorlesung, also heute besprochen haben. Ja, das heißt, lauter binäre Formate, On-Off-Keying, Binary Frequency, Binary Phase hier, zum Unterschied dann zu anderen Formaten. Ja, da ist einmal ist nicht mehr weiter, das machen wir morgen dann. Ja. Ja, okay, inkohärente Hyperobjektdetektion, wie spät ist es? 12:43 Uhr, das passt. Ja. Dann müssen wir an der Stelle Schluss machen und morgen machen wir dann inkohärente Detektion für frequenzmodulierte Signale.